Der Augenzeuge, die Serie heißt Der Augenzeuge. Und die Idee ist, im Johannesevangelium schreibt uns Johannes ein ganzes Buch. Und am Ende seines Buches motiviert er sein Buch mit den Worten: Ich schreibe euch das auf, damit ihr glaubt. Ihr könnt euch ganz, ganz viel aufschreiben. Ich habe euch ein paar Dinge aufgeschrieben, an denen ihr erkennen könnt, dass Jesus der Messias ist. Charakteristische Dinge, die er getan hat. Er hat viel davon getan. Er hat ganz viele Blinde geheilt, er hat ganz viele Lahme gehend gemacht und er hat ganz viele sonstige Wunder getan. Aber beispielsweise und beispielhaft schreibe ich euch 7 Dinge auf, die einfach als Hinweis gelten können und uns unseren Glauben stärken können. Deswegen schreibt uns das Johannes auf. Und er sagt, und damit bekommt dieses Buch, was er uns übergeben hat, auch ein Gewicht. Er sagt, ich stand daneben, ich habe das selbst erlebt. Das, was ich euch aufschreibe, habe ich nicht irgendwo gehört oder irgendwie mir ausgedacht, sondern ich stand daneben und habe es selbst erlebt. Und ich schreibe euch das jetzt auf, damit ihr glaubt. Und ich feiere den Johannes total, dass er dieses Buch geschrieben hat, weil so ist es uns möglich, auch noch 1000 Jahre oder 2000 Jahre später davon zu erfahren, quasi mit Jesus dabei zu sein, nebendran zu stehen. Alles Wesentliche, von dem Johannes dachte, das wäre jetzt wichtig für uns zu wissen, zu erfahren und uns das dann vorzustellen, quasi mit hineingenommen zu werden in das Erlebnis, was er damals gemacht hat. Und so sind wir jetzt schon im 6. Teil, wir haben schon 5 Dinge angeguckt, 5 spannende Bereiche, wo Jesus im Grunde etwas Überraschendes getan hat, etwas Unmögliches getan hat, etwas, was nur er tun konnte, wo selbst auch die Schriftgelehrten gesagt haben, der muss von Gott sein, weil letzten Sonntag beispielsweise hat er dem Menschen, der von Geburt an blind war, das Augenlicht wiedergegeben, hat ihn geheilt, sodass er sehen konnte. Und da mussten sie alle sagen, ja, haben wir schon mal sowas gehört? Ist uns das schon mal vorgekommen? Konnte das schon mal jemand machen? Der muss von Gott sein. Natürlich haben sich nicht alle darüber gefreut, sondern viele haben sich auch daran geärgert, vor allen Dingen, weil Jesus es einfach nicht lassen konnte, am Sonntag zu handeln. Und da habe ich auch gesagt, und das darfst du auch heute für dich erwarten, dieser Sonntag ist dein Sonntag. Du kannst heute erwarten, dass du nicht nur, eben wie wir eben gerade gehört haben, schöne Musik hörst und selbst mitsingst und eine Predigt hörst, sondern du kannst erwarten, dass Gott auch ganz persönlich an dir heute handelt. Weil das ist seine Spezialität. Er ruht von seinen Werken, aber er handelt an den Menschen. Das ist das, was am Schabbat geschehen soll. Das ist das, was Jesus auch deutlich machen will. Also ich heile dich am Schabbat. Deswegen ist es wichtig, dass du in den Gottesdienst kommst. Deswegen ist es wichtig, dass du den nicht verpasst, weil du willst nicht verpassen, was Gott an dir tun möchte. Wenn du schon länger Jesus nachfolgst, ganz besonders, wenn du heute das erste Mal da bist, lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Ich habe diese Sendung geliebt, ja. Lass dich überraschen, was Gott heute an dir tun kann und will. Gut, jetzt muss ich zugeben, heute präsentiere ich euch einen der sperrigsten Texte im Neuen Testament. Also ein Text, wenn ich letzten Sonntag gesagt habe, den Text, den finde ich so witzig, Johannes 9, die Heilung des Blindgeborenen, das ist so schreiend lustig und so voller Komik und ich liebe diesen Text und ihr habt richtig gemerkt, wie es mir auch Spaß gemacht hat, den Text zu predigen. So macht es mir auch heute Spaß, den Text zu predigen. Ich will nur sagen, er ist schwierig, er ist sehr schwierig, er ist unglaublich schwierig. Aber nochmal, warum schreibt uns das Johannes auf? Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit du glaubst, dass Jesus der Christus ist. Nochmal, Christus ist nicht sein Nachname. Also wenn ihr Nachnamen für Jesus finden wolltet, müsstet ihr ihn vielleicht Josefsohn nennen oder Josefsen. Aber Christus ist ein Titel, ein Ehrentitel. Er ist der König der Könige, er ist der Christos, er ist der Messias, er ist der, der verheißen ist. Er ist der, von dem die gesamte hebräische Bibel spricht. An allen Stellen wird immer wieder darauf hingewiesen, es kommt eines Tages der Messias, der Christos, der Sohn Gottes. Und dann wird Gott es wiederherstellen. Gott wird eine ganz besondere Geschichte mit seinem Volk schreiben. Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt. Und es geht nicht um weniger. Und das, was Jesus uns verspricht, ist auch nicht weniger. Es ist Leben. Du sollst Leben haben. Du sollst leben. Darum geht es. Du sollst leben. Leben im Überfluss. Überfließendes Leben. Und alles, was dir das Leben raubt, alles, was entgegen dem Leben steht, ist wieder göttlich. Es ist nicht das, was sich der Vater gedacht hat. Es ist eigentlich vom Teufel. Teufel sozusagen der Böse, der gekommen ist, um zu zerstören. Keinesfalls ein Gegenspieler Gottes. Das darfst du dir nicht wie Yin und Yang vorstellen. Halb Gott, halb Teufel. Sondern der Teufel ist eine untergeordnete Figur, die zwar mächtig ist, aber keinesfalls allmächtig und auch nicht allgegenwärtig. Und Gott ist Gott und neben ihm ist gar kein Platz, so groß ist der. Das heißt, neben ihm passt kein Teufel hin. Der Teufel ist ein untergeordnetes Wesen, ein gefallener Engel. Gut, macht trotzdem eine Menge Mühe, macht trotzdem eine Menge Ärger, aber am Ende des Tages ist er der absolute Lulululoser. So, aber er hat Spaß daran, dir dein Leben zu versauen. Er hat Spaß daran, dir richtig, richtig das Leben, das du hast, schwer zu machen. Nun, Jesus hat ja viele Dinge getan und jetzt kumuliert er das. Wir haben jetzt schon Schwierigkeiten gehabt, uns vorzustellen, dass er jemanden, der von Geburt an blind ist, sehend macht. Wir haben gehört, dass jemand, der 38 Jahre nicht gehen konnte, plötzlich gehen kann. Wir haben gehört, dass er aus einem kleinen Frühstück von einem Jungen so viel Brot produziert hat, dass alle Menschen satt wurden, eine unvorstellbar große Menge satt wurde. Und heute treibt es Jesus quasi auf den Höhepunkt. Die Geschichte von Lazarus. Lazarus, ihr kennt ihn, ihr habt schon alle von ihm gehört. Lazarus, ein Mann aus Bethanien. Diesmal jetzt wissen wir genau, wer es ist. Also bei dem Blinden wissen wir es nicht. Da können wir uns jetzt richtig mit identifizieren. Jetzt geht es um einen Menschen, an dessen Geschichte wir teilnehmen, wo wir praktisch uns hineinfühlen können. Wir können jetzt in dieser ganzen Geschichte uns in unterschiedliche Personen hineinfühlen. Du kannst mit dem Lazarus mitfühlen, wenn ich dir die Geschichte jetzt erzähle. Du kannst mit Maria oder Magdalena mitfühlen. Du kannst mit den Jüngern mitfühlen. Wenn du möchtest, kannst du auch mit Jesus mitfühlen, weil hier erleben wir gleich auch noch Jesus hochemotional. Also diese Geschichte ist unglaublich reich und ich möchte dich einladen, jetzt nicht einfach zu sagen, nee, glaube ich nicht. Was erzählt er denn da für einen Blödsinn? Sondern, dass du einfach mal diese Geschichte anhörst und sie auf dich wirken lässt. Du brauchst sie nicht zu glauben, aber ich vermute mal, wenn das so funktioniert, wie Johannes sich das gedacht hat, ist, wenn du diese Geschichte hörst, wird es plötzlich für dich klar, dieser Jesus ist der Christus. Das ist die Idee. Deswegen hat er das aufgeschrieben. Also Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria und ihre Schwester Martha, nicht Magdala, was habe ich erzählt, Martha wohnt, war erkrankt. So geht die Geschichte los. Also wir hören von zwei Schwestern und ihrem Bruder und der Bruder ist krank. Und dann haben die beiden Schwestern, weil die Jesus gut kannten, weil die eine persönliche Beziehung zu Jesus hatten, das waren Freunde von Jesus, diese drei Geschwister. Die Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, den du liebst, den du lieb hast, ist krank. Also es geht hier nicht um irgendeinen Menschen von den vielen, von der Masse, sondern es geht um einen einzelnen Menschen und von diesem Menschen erfahren wir seinen Namen und wir erfahren, welche Beziehung Jesus zu ihm hatte. Jesus hat diesen Lazarus lieb. Das ist ganz wichtig, das ist, wenn du so willst, so der Schlüssel zu dieser Geschichte. Jesus hat diesen Lazarus lieb. lieb. Was auch immer das dann jetzt heißt, was auch immer du dir darunter vorstellst, wenn Jesus dich lieb hat. Aber wir predigen ja im Grunde seit 10 Jahren nichts anderes, als dass Jesus dich lieb hat. Und unsere Vision ist, wir wollen auch der nächsten Generation erzählen, dass Jesus dich lieb hat. Also Lazarus ist jetzt das Beispiel. Lazarus wird von Jesus geliebt. Aber es ist doch für mich verwirrend, weil wenn ich jetzt höre, dass mein Freund, den ich auch noch lieb habe, krank ist und die Schwestern um Hilfe rufen, dann würde ich ja mich direkt ins Auto schmeißen, alle Termine absagen und unmittelbar hinfahren, vor allen Dingen, wenn ich eben auch noch helfen kann. Ich würde mir Blaulicht aufs Dach machen und mein Martinshorn an, Sonderrechte habe ich nicht, aber ich würde halt versuchen, irgendwie möglichst schnell dorthin zu kommen. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist kein Problem für mich. Gut, so genau steht es nicht drin, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Steht nicht so drin, ja, nicht, dass ihr denkt, ich erzähle dir was Falsches. Jesus sagt, als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist zur Verherrlichung Gottes. Kryptisch, oder? Was kann jetzt eine Krankheit zur Verherrlichung Gottes sein? Das ist nicht unsere Kategorie. Wir sagen, krank, ich will nicht krank sein und ich will so schnell wie möglich gesund werden. Gehen zum Arzt, gehen zum Krankenhaus, nehmen alle Therapien in Anspruch, die wir haben. Jesus sagt eigentlich noch ein bisschen mehr. Er sagt, als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Der war todkrank, der Lazarus. Und da sagt Jesus, diese Krankheit hat einen speziellen Sinn. Damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Das ist vielleicht für uns, die wir so auf uns bezogen sind, auf unsere Schmerzen und auf unsere Perspektive, ist das vielleicht ein bisschen schwierig zu glauben oder an uns heranzulassen, dass du natürlich nicht der bist, um den sich die ganze Welt dreht, sondern dass du einer bist von vielen und es sowieso erstaunlich ist, dass Gott dich überhaupt wahrnimmt unter diesen vielen Menschen. Aber dass Gott möglicherweise einen größeren Plan hat, einen viel größeren Plan hat, als was du dir so vorstellen kannst, als was in deinen Kopf so reinpasst, wo wir unsere Theologie zusammenbasteln und sagen, ich meine mir mich und wenn ich rufe, dann müsste Gott doch sofort. Und jetzt wird nochmal betont, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus, muss man dazu nochmal immer wieder sagen, er liebte sie, er liebte sie. Und vielleicht, wenn du diese Geschichte so für dich hörst oder auch später nochmal nachliest, vielleicht versuchst du jetzt auch mal, dich in Jesus hineinzuversetzen, der ja in der Kommunikation mit seinem Vater war und der ja nicht einfach losrennen konnte und sagen konnte, Martha und Maria rufen, jetzt springe ich los, sondern der hat mit seinem Vater gesprochen und hat gesagt, Vater, was machen wir jetzt hier? Was passiert jetzt hier? Und es wird eigentlich, und deswegen finde ich diese Geschichte so schwierig, es wird für mich noch verstörender, als er nun das hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Für mich ist diese Geschichte schon deshalb schwierig, weil ich, wie ihr ja wisst, praktisch jeden Tag mit Tod und Trauer zu tun habe und jeden Tag mit Menschen zusammensitze, die einen Angehörigen verloren haben. Und ich gefühlt auch jeden Tag neben dem Sarg stehe und weiß, was der Tod bedeutet. Also ich bin jetzt nicht jemand, der da irgendwie, deswegen fällt mir das auch so schwer, darüber zu reden, weil ich mir denke, das ist eigentlich voll krass. Und es ist deshalb voll krass, weil eben der Tod das Leben nimmt. Also wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir Leben zu geben, dann sagt der Tod, nee, genau das Gegenteil. Es ist praktisch irgendwie so der der Versuch, Jesus ins Gesicht zu schlagen. Deswegen hören wir auch, wenn irgendein Attentat ist, von den Menschen, die gestorben sind. Wir hören jetzt nicht von den vielen hundert oder sogar tausend Leuten, die verletzt sind. Das ist auch schlimm, aber es ist wenigstens nicht ihr Leben genommen worden. Es ist zwar ihr Leben sehr schwer gemacht worden möglicherweise und vielleicht sterben sie auch noch am Ende dran, aber es ist das Leben noch da. Und das ist ja das, worum es eigentlich geht, was uns dann so, wo wir auch so sagen, nein, das kann nicht sein. Und das ist das, worum es hier jetzt geht. Also wenn du sagst, blind, okay, der ist blind, aber er lebt. Er ist lahm, aber er lebt. Er ist hungrig, aber er lebt. Aber jetzt geht es darum, dass das, was uns kostbar ist, das Kostbarste, dass das hier dem Lazarus genommen wird. Und Jesus hat überhaupt keine Eile. Er hat überhaupt keine Eile. Er bleibt einfach noch zwei Tage da. Und dann, erst sagt er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und wie ihr wisst vom letzten Sonntag, das war aus Sicht der Jünger jetzt keine gute Idee, weil eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Jesus, du musst doch verrückt sein. Hör mal, es ist doch okay, wenn der Lazarus, müssen wir jetzt da alle draufgehen, willst du dich in Gefahr bringen? Was soll das jetzt? Das gibt doch nur Ärger. Bist du dir sicher, dass wir da wirklich jetzt hin sollen? Und dann sagt Jesus etwas kryptisch, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Jesus sagt im Grunde, zweifle nicht in der Finsternis an dem, was du im Licht glaubst. Also du spürst schon, diese Geschichte nimmt dich jetzt weit mehr hinein, als es dir vielleicht auch lieb ist oder recht ist, wo du sagst, na gut, also Brot vermehren, Blinden heilen, solche Sachen. Aber jetzt geht es wirklich ums Ganze. Und Jesus sagt, weißt du was, ich habe auch eine Antwort dafür. Ich habe eine Antwort fürs Ganze. Wir gehen jetzt mal aufs Ganze. Und wenn du hier jetzt im Licht stehst und Dinge aussprichst und glaubst, zweifle nicht, wenn es finster wird. Und das ist für mich auch so die Zeit jetzt, wenn wir sagen, also wenn du das alles, was du jetzt so hörst und wahrnimmst, in dieser Zeit hätten wir gar nicht für möglich gehalten, dass 2023 zu so einem krassen Jahr wird, 2022 schon, 2023, 2024 wird auch nicht wirklich viel besser. Also wir können schon davon sprechen, dass wir in einer Finsternis oder in einer finsteren Situation sind. Es ist keinesfalls so hell, wie es mal war. Aber Jesus sagt, wenn du das Licht hast, dann stößt du dich auch nicht in der Finsternis. Wenn du das Licht hast, wenn ich das Licht, das sagt er dann gleich, wenn ich das Licht bin, das in dir ist, dann wirst du auch in der Finsternis, auch wenn es zappenduster wird, wirst du glauben. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Dein Glaube muss wachsen. Dein Glaube muss wachsen. Wachsende Beziehung zu Jesus Christus. Dein Glaube muss wachsen. Und das Spannende, was jetzt hier passiert, ist, diejenigen, die Geschichte schon kennen, Spoiler-Alarm, die Geschichte geht gut aus, aber das wissen die ja alle nicht, die das erleben. Das wissen die ja nicht, dass das gut ausgeht. Es sind ja noch 2 Tage hin. Also jetzt sind sie erstmal da und sie wissen ja nicht, wie es ausgehen wird. Aber Jesus bringt das Leben da hinein, wo im Grunde der Tod schon triumphiert hat. Aber zunächst redet Jesus abermals zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wenn du mir nachfolgst, wirst du nicht in der Finsternis wandeln. Du wirst nicht in der Nacht rumtappen. Du wirst dich nicht ständig anstoßen. Du wirst nicht dich fürchten, weil du Angst hast, was als nächstes um die Ecke kommt, sondern du wirst das Licht des Lebens haben. Und darum geht es, das Licht des Lebens. Jesus möchte dir Leben geben, Jesus möchte dir das Licht des Lebens geben. Und dieses Leben, das Jesus dir gibt, ist ein Leben, das so kraftvoll ist, dass es selbst der Tod nicht beherrschen kann. Aber nur im Licht Jesu gibt alles Sinn. Wenn du ihm nicht nachfolgst, wenn du versuchst, das mit deinem Kopf auszukatteln und dir zu überlegen, macht das alles keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ist sogar eigentlich so, dass du dich aufregen möchtest. Im Lichte Jesu gibt alles Sinn. Aber jetzt eskaliert die Geschichte. Jetzt wird es eigentlich noch schlimmer. Danach sagte er zu ihnen, euer Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber wir gehen hin, um ihn aufzuwecken. Und da hörst du schon so richtig den Stein von der Seele der Jünger fallen. Puh, na Gott sei Dank, wenn der nur eingeschlafen ist, dann wird's ja besser mit ihm. Da müssen wir jetzt nicht hingehen. Puh, Gott sei Dank, da sind wir noch gerade noch mal drum rumgekommen. Sagt Jesus, nee, da habt ihr mich jetzt falsch verstanden. So wollte ich das nicht gesagt haben. Wir müssen da schon hin. Er ist nämlich gestorben. Er ist gestorben. Diese Geschichte, wenn du die an dich heranlässt, also für mich ist diese Geschichte verstörend. Jesus, hör mal, die waren gar nicht weit weg. Warum kommst du nicht in die Gänge? Warum gehst du nicht hin? Warum kümmerst du dich nicht um die? Warum? Irgendwie kommen hier ständig irgendwelche Messages an. Auf WhatsApp, glaube ich mal. Vielleicht macht ihr das aus. Irgendeiner hat hier irgendwelche Messages. Versuch dich mal in Martha und Maria zu versetzen. Jesus, ehrlich, das willst du denen jetzt antun? Versuch dich mal in Lazarus zu versetzen, der da liegt auf seinem Bett und kaum noch schnaufen kann. Und Jesus kommt nicht. Jesus kommt einfach nicht. Obwohl es gar nicht weit weg ist, wo er ist. 3 Kilometer, 4 Kilometer, gerade um die Ecke. Fußläufig zwar nicht sofort, aber doch relativ schnell zu erreichen. Und dann schockiert er noch mehr und sagt, ich bin froh. Hä, Jesus, was bist du? Froh? Du bist froh? Hör mal, da sind jetzt gerade eine Menge Leute extrem traurig und du bist froh? Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt. Diese Geschichte passiert, damit du glaubst. Martha und Maria und Lazarus leiden, damit du glaubst. Um euretwillen. Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns jetzt zu ihm gehen. Lasst uns jetzt zu ihm gehen. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegen. Diese Information ist deshalb sehr wichtig, weil aus jüdischer Sicht ist, wenn du 3 Tage tot bist, bist du richtig tot. Also 4 Tage, wenn du 4 Tage tot bist, bist du praktisch mausetot. Mausetot ist ein Hebraismus in unserer Sprache. Vielleicht hast du noch nie drüber nachgedacht, mausetot, was hat das mit Mäusen zu tun und Katzen und so, mausetot. Das ist ein Hebraismus. Hebraismus ist ein Spruch aus der hebräischen Sprache. Das haben die Juden, die hier mal sehr viele gelebt haben, gesagt, wenn jemand ganz tot ist, dann war er Mavet Mot. Mavet Mot heißt auf Hebräisch ganz tot, tot, tot. Mavet Mot, der war 4 Tage tot. Also dieser Lazarus war Mavet Mot und wir Deutschen, wir haben halt nicht verstanden, was die gesagt haben und haben gedacht, der sagt mausetot. Das ist noch ein kleiner Gruß von der jüdischen Bevölkerung in unserer Sprache, mausetot. Also der Lazarus liegt da jetzt mausetot im Grab. Und ich frage mich dann schon, warum braucht Gott manchmal so lange, um zu antworten? Wenn du betest zum Beispiel, warum hört Gott nicht sofort? Warum dauert das so lange? Das ganze Alte Testament, die ganze Geschichte seines Volkes mit ihm, handelt davon, dass Gott nicht sofort antwortet, dass Gott zu seiner Zeit antwortet. Als die Zeit gekommen war, sandte Gott. Als die Zeit gekommen war, machte Gott. Als es jetzt der richtige Zeitpunkt war, hat Gott gehandelt. Natürlich kann es auch sein, dass du aus falschen Motiven heraus, Jakobus, der Bruder Jesu, im Kapitel 4 seines Briefes, schreibt uns davon, was noch hinderlich sein kann, wenn du betest, weil du einfach denkst, ich mache das jetzt für mich und möchte mich groß machen und so und spann Gott vor meinen Karren. Da sagt Gott, also ich lasse mich auch nicht vor den Karren spannen. Magst du das ausschalten, das Handy, bitte? Hallo? Irgendjemand hat ein Handy an und es macht die ganze Zeit. Ein ganz wichtiger Mensch, der hier drin sitzt. Petrus zum Beispiel sagt auch noch was ganz Wichtiges, falls du jetzt daran zweifelst. Er sagt, eins freilich dürfen wir nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Also eins dürft ihr nicht vergessen, Leute, Gott ist Gott. Und er sitzt auf dem Thron und er lebt in einer ganz anderen Dimension, wo wir dann immer wieder sagen, Herr, ich verstehe dich nicht. Und das ist ja auch normal. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen herauszögert, wie einige denken. Was sie für Herauszögerung halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn Gott möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Auch da siehst du, Gott hat einen viel größeren Plan. Gott hat einen viel größeren Plan mit allem, was er tut. Und immer wieder kannst du sagen, Herr, ich vertraue dir, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Du siehst mich und du hast mich lieb. So, zurück zur Geschichte. Der Lazarus ist also hier mausetot und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Und das ist das, was ich sagen will, ist, ich weiß, was das heißt und erlebe das fast jeden Tag, wenn Menschen um Menschen trauern. Ich weiß, was das bedeutet, wenn jemand gestorben ist. Das ist also eine ziemlich krasse Erfahrung. So, endlich. Mann. Ich würde gern, dass ihr das hört und ich werde jetzt immer wieder gestört. Also es wäre mir schön, wenn ihr nochmal so euch konzentrieren könntet. Seht ihr, das ist nämlich, das kann auch so ein kleines und schon wieder bist du mit deinen Gedanken woanders. Aber Gott möchte heute dir was ganz was Besonderes schenken. Als Martha nun hört, dass Jesus kommt, lief sie ihm entgegen und sprach, Jesus, wo warst du? Wo warst du? Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und von allem, was wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben, hätten wir das vielleicht auch geglaubt. Wir hätten gesagt, okay, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das ist schon sehr beeindruckend. Dieser Glaube, den sie hier äußert, ist extrem beeindruckend. Wahnsinn. Die hat es kapiert. Aber Jesus sagt, weißt du, ich möchte, dass du noch mehr verstehst. In mir ist die Kraft der Auferstehung. Das heißt, alles, was tot ist, kannst du zu mir bringen und ich werde es zu neuem Leben erwecken. Und sie sagt auch, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Und dann spricht Jesus zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und ihr, die die Geschichte kennt und ihr anderen, die ihr sie gleich kennenlernt, ihr erfahrt hier, dass dieser Bruder tatsächlich aus dem Grab wieder rauskommt. Aber er kommt anders raus, als Jesus nächsten Sonntag aus dem Grab rauskommt. Dieser Bruder kommt so raus, wie er reingegangen ist. In seinem Originalkörper. Du hast ihn original erkannt. Das war der Original Lazarus mit seiner Nase, mit seinen Augen, mit seinem Mund, mit allem. Es war derselbe Lazarus. Das heißt, dieser Lazarus, und das ist das, was wir hier in dieser Geschichte erfahren, dieser Lazarus bekommt eine zweite Chance. Er lebt noch einmal. Er lebt, obwohl er gestorben ist, lebt er noch einmal. Er bekommt eine zweite Chance. Und Paulus sagt das an einer anderen Stelle auch, ich möchte ihn, Christus, und die Kraft seiner Auferstehung kennenlernen. Und das ist das Besondere hier an der Stelle. Es geht jetzt nicht um die Auferstehung in den letzten Tagen, irgendwann, wenn die Posaune ertönt und Gott uns zu sich holt, sondern es geht hier tatsächlich um das, von dem wir denken, es ist jetzt zu Ende, wo Gott einen neuen Aufbruch, eine neue Chance gibt. Und das kann für dich auch sein, wir sterben ja mehrere Tode in unserem Leben. Du verlierst deine Arbeit, das ist fast wie ein Tod. Du verlierst, deine Partnerschaft geht in die Brüche, ist fast wie ein Tod. Es sind ja viele Dinge, wo du für dich sagst, oh, jetzt bin ich völlig am Ende. Und immer wenn du für dich sagst, ich bin völlig am Ende, sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Es gibt für dich, wenn du mit mir läufst, wenn du mit mir gehst, kein Ende. Überhaupt kein Ende, sowieso nicht. Aber auch in diesem Leben gibt es immer wieder Hoffnung, es gibt immer wieder eine Auferstehung, es gibt immer wieder eine zweite Chance. Martha spricht zu ihm, sie versteht das jetzt so, wie wir es auch vielleicht verstanden hätten. Ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus, aber jetzt geht es mir gerade ganz schlecht, jetzt hör bitte auf zu predigen. Jetzt erzähl mir nicht irgendwelche frommen Geschichten, sondern Jesus, mein Bruder ist tot, mir geht es gerade furchtbar schlecht. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Leben ist eine Person, Leben ist Jesus. Wenn du mit Jesus gehst, lebst du. Und auch wenn du stirbst, auch wenn Dinge um dich herum sterben, kannst du immer wieder zu Jesus gucken und sagen, Jesus, du bist die Auferstehung, du bist der Weg, du zeigst es mir, du gibst mir Hoffnung. Es kann Neues entstehen, auch auf diesem Scherbenhaufen. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Da hören wir nächsten Sonntag davon. Hier geht es jetzt nochmal um diese Welt. Es geht nochmal um dein Leben, wo du jetzt atmest und nachher nach Hause gehst. Sie spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und das ist das, worum es geht, dass du das für dich sagst. Jesus, du bist der Christus, du bist es. Und dann kommt ein Juwel in diesem Kapitel, der kürzeste Vers in der Bibel, der kürzeste Vers in der Bibel. Wenn du mal bei Günter Jauch die 1 Million Euro Frage gestellt bekommst, was ist der kürzeste Vers in der Bibel? Es ist Johannes 11, Vers 35, Jesus weinte. Das ist der kürzeste Vers in der Bibel. Nicht Jesus lachte, nicht Jesus triumphierte, sondern Jesus weinte. Und du siehst, wie Jesus in diese Situation hineinkommt und total mitfühlt mit allen, die da jetzt beteiligt sind. Der kommt nicht an als jemand, der unbeteiligt ist, sondern er ist total erschüttert. Und da sagen auch die Juden, offensichtlich muss der heftig geweint haben, seht, wie hat er ihn so lieb. Und andere sagen, na, der hätte ja mal ein bisschen früher kommen können, der war ja nicht weit weg. Dann, wir erinnern uns gerade noch 2 Kapitel vorher an den Blinden, den er geheilt hat. Der konnte doch den Blinden die Augen öffnen. Hätte er nicht dafür sorgen können, dass auch dieser nicht stirbt? Klar, hätte er gekonnt. Aber worum es ja geht, ist, dass du begreifst, dass Jesus nicht nur Kranke heilt, sondern dass Jesus auch über die Krankheit hinaus, wo du die Hoffnung verloren hast, die Hoffnung ist, die Auferstehung ist, die einen neuen Anfang gibt. Darum ist das alles passiert. Darum ist hat der Lazarus gelitten, damit du heute Hoffnung bekommst. Du kannst dem Lazarus Danke sagen und sagen, Lazarus, ich könnte dich knutschen, dass du das, Martha, Maria, ich könnte euch umarmen, dass ihr das durchlitten habt für mich, damit ich begreife, dass in meiner Not, in meiner, wo ich denke, jetzt geht's nicht weiter. Und das ist ja das, was der Tod dann letztlich ist. Da geht's nicht weiter. Da kannst du nichts mehr machen. Das ist zu Ende. Und dann spricht Jesus, heb den Stein weg. Und jetzt kommen wir noch so ein bisschen in die technischen Fragen. Herr, der stinkt schon 4 Tage tot. Lass es bleiben. Du, das ist total nett, dass du jetzt da bist und es tröstet mich auch und du hast so nette Worte zu mir gesagt und ich habe gesehen, wie leid es dir tut. Jesus, das ist mir genug. Aber wisst ihr, Leute, das kann uns nicht genug sein. Sondern Jesus, und das ist das, wo ich bete, dass der Heilige Geist dir das jetzt zeigt, dass du das irgendwie in deinem Herzen begreifst. Da ist noch eine Tür, da geht noch eine Tür auf. Es ist nicht nur der Trost und du musst dich zufrieden geben mit dem, wie es ist, sondern da geht noch eine Tür auf. Und Jesus sagt, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Es geht nicht um weniger als um die Herrlichkeit Gottes. Und deswegen ist das alles passiert. Deswegen haben diese ganzen Leute diese Emotionen durchleben müssen, auch vor allen Dingen, damit du glaubst, dass die wirklich diese Emotionen hatten. Das ist also eine Geschichte, die könntest du auch erlebt haben. Und dann hebt Jesus die Augen empor und spricht, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Zuschauer willen habe ich es gesagt, damit sie glauben. Um der Zuschauer willen, die wir gerade jetzt alle zuschauen, die wir gerade an diesem Grab stehen, wo gerade der Stein weggewälzt wurde, damit sie glauben. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Und das ist das, was vielleicht du heute für dich nehmen kannst, wenn du das möchtest. Dass du das, wo du hoffnungslos bist, dass du das heute zu Jesus bringst. Dass du das, wo es zerbrochen ist, dass du das zu Jesus bringst. Dass du, wo du das Gefühl hast, da ist was gestorben, dass du das zu Jesus bringst. Denn es ist derselbe Jesus, von dem wir ja nächsten Sonntag hören, dass er lebt, dass er auferstanden ist, dass er alle Zeit mit uns ist. Es ist derselbe Jesus, der heute hier ist. Und er sagt, Lazarus, komm heraus. Und er sagt zu dir, komm heraus. Sagt zu deiner Situation, komm heraus. Und wenn du das glauben möchtest, oder möchtest du es mal ausprobieren, dass du sagst, ha, okay, ich kann ja nichts verlieren, ist ja sowieso schon tot. Ja, stinkt auch schon ein bisschen. Okay, gut, dann machen wir halt den Stein weg und dann schauen wir mal, was passiert. Sei nicht überrascht, wenn es dann plötzlich auch wieder zum Leben kommt. Ja, das ist natürlich dann vielleicht auch schockierend, wo du sagst, jetzt habe ich es mal ausprobiert, jetzt habe ich mal den Stein weggerollt. Mal sehen, was passiert, mal sehen, was Jesus tun kann. Aber das ist das, was hier eigentlich Johannes uns sagen möchte. Jesus ist noch so viel krasser, als du dir das vorstellen kannst. Jesus ist noch so viel mächtiger, als du dir das vorstellen kannst. Da ist noch so unglaublich viel mehr zu erleben, als du je erlebt hast. Wir müssen nur die Handbremse lösen. Oder, um es mit Jesu Worten zu sagen, hier habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Darum geht's. Lass uns aufstehen und Gott noch mit dem letzten Lied anbeten.